Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Februar 1993.
Ärztes, ein Beitrag zum Aschermittwoch.
So, Amigo Streibel, dein Geschäft mit vielen Reißen, nein, das ist nicht schlimm. Dein Herz bei der Industrie, in Freiheit und Demokratie. Go amigo Streibel, dein Geschäft mit vielen Reißern, ja das ist nicht schlimm. Dein Herz bei der Industrie, in Freiheit und Demokratie. Amigo, amigo Streibel, dein Geschäft mit vielen Reißern, nein das ist nicht schlimm. Dein Herz bei der Industrie, Freiheit und Demokratie.
Das war unser Kommentar zum Aschermittwoch. Und jetzt einen kleinen Überblick zu dem, was heute in dieser Stunde geschehen wird.
Also wer ist dran? Wir fangen an mit Kurzmeldungen und dann kommt was zum Stahlarbeiterstreik.
Doch, da wird es einen kleinen Beitrag gegenüber die internationalen Stahlarbeiterstreiks, also sowohl die Aktionen, die gestern im Ruhrgebiet stattgefunden haben, aber auch einiges über Aktionen in Frankreich, Italien, Belgien und anderen Staaten. Und dann?
Ja. Dann wird über die Bananen und der Streik der Bananen in EG und die Auswirkungen für die mittelamerikanische Bananen produzierende Länder. Ein Beitrag dazu.
Darauf folgt etwas über den Eintritt der USA in die Balkankrise und deren Hintergründe.
Schließlich etwas zu einem CDU-Abgeordneten stärken. Der kam am vergangenen Dienstag im Info schon ausführlich zu Wort. Wir wollen noch einmal kurz darstellen, was das überhaupt für ein Abgeordneter der CDU und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bonner Bundestag ist.
Und dann nochmal zurück auf den Balkan. Der türkische Staatspräsident Özal hat vor kurzem eine Rundreise durch verschiedene Balkanstaaten gemacht. Wir untersuchten, welche Hintergründe das hat.
Und zum Schluss ein Beitrag über eine kurdische Flüchtlingsfamilie, deren Asylantrag im ersten instanzlichen Verfahren vom Verwaltungsgericht in Karlsruhe abgelehnt worden ist.
Zunächst geht es aber erstmal los mit den Kurzmeldungen. Und zwar gibt es einen Treuhandanschlag gegen die Kommunistische Partei Österreich. Der größte Konzern der Welt, die Deutsche Treuhand, die errichtet wurde, um die ehemaligen DDR abzuwickeln, hat nun ihre Fangarme auch in Richtung Österreich ausgestreckt. Ihr Opfer ist die Kommunistische Partei Österreichs. Als drastische Folge dieser Art des neudeutschen Kolonialismus muss das einzige linke Wochenmagazin des Landes, der Salto, über Nacht sein Erscheinen einstellen. Der Salto kommt am 25. Februar zum letzten Mal heraus, das ist also heute. Für die Redaktion des Blattes kam alles ganz überraschend. Die Führung der Kommunistischen Partei befand sich allerdings schon seit Wochen in Alarmzustand. Der Grund? Die Deutsche Treuhand ließ ein gut gepolstertes Schweizer Devisenkonto sperren, wegen Verdachts auf veruntreute Gelder. Dabei ist die Begründung der Treuhand für diesen Schritt recht abenteuerlich. Betroffen von dem Zugriff sind die Konten der Firma Novum, einer parteieigenen Handelsgesellschaft, die seit 1951 hauptsächlich in der DDR aktiv war. Sie vermittelte Geschäfte zwischen großen westeuropäischen Unternehmen und der DDR. Dafür kassierte die Novum 3% an Provision und veranlagte dieses Geld in der Schweiz auf einem Konto der KPÖ. Und dies ganz offiziell. Die Bundesregierung und ihr firmenschlechter Treuhand stehen aber kurz vor dem Konkurs und greifen bei dem Bemühen, die von ihnen selbst ausgeplünderten Kassen zu füllen, selbst in fremde Taschen. Gegen den Vorwurf der Treuhand bei der Firma Novum handele es sich um ein DDR-Unternehmen, Folglich seien die Gelder Eigentum der BAD, hält der KPÖ-Anwalt Goller entgegen, dass sämtliche Eigentumsvertreter von Novum österreichische Staatsbürger sind. Durch die Sperrung des Kontos hat nun die KPÖ auf 70% ihres Barvermögens keinen Einfluss mehr. Weitere Einschnitte im publizistischen und organisatorischen Bereich werden die Folgen sein. Das ist auch von der Bundesregierung in Bonn so beabsichtigt.
Gewerkschafter in Demokratisieren in Bukarest. Mehrere tausende Gewerkschafter aus ganz Rumänien haben am Mittwoch bei einer Demonstration in Bukarest die Regierung aufgefordert, den Niedergang der Wirtschaft und die Zunahme der Arbeitslosigkeit zu stoppen. Sie verlangen außerdem, dass der Mindestlohn von 15.215 Lei, also umgerechnet 47 D-Mark, auf 41.000 Lei, umgerechnet 125 D-Mark, angehoben werden soll. 9% der rumänischen Bevölkerung sind derzeit arbeitslos. Außerdem herrscht eine galoppierende Inflation. Allein im Januar stiegen die Preise um 11,5%. Die Kaufkraft der Rumänen ist einer Studie der Nationalen Statistikamtes zufolge um ein Drittel niedriger als 1990. Das monatliche Durchschnittseinkommen lag im Januar bei knapp 115 D-Mark.
Es geht um linientreue Kandidaten, um Einheitspatrioten, um eine völlige undemokratische Wahl. In diesem Moment wissen wir bereits, diese Worte hörend, um was es geht. Es kann ja nur um die Wahlen in Kuba gehen, die sich gestern dort ereigneten. Schon bevor diese überhaupt begonnen hatten, wussten die bürgerlichen Spektakelreporter, was los ist. Es gehe darum, dass die Opposition unterdrückt ist, darum, dass es überall Kontrollen durch den kubanischen Geheimdienst gegeben habe, darum, dass sich niemand traue, überhaupt dagegen aufzustehen. Die Opposition, die so zahlreich und demokratisch in Miami die militärische Beseitigung dieses widerborstigen Inselstaates fordert, ist sich schon sicher, dass mindestens 20% in Kuba eigentlich mit Nein gestimmt haben. Nur sei dies eben schlecht möglich, in Kuba offen zu artikulieren. Die Opposition auf Kuba hätte ja Kandidaten vorschlagen können oder ihre Organisationen legalisieren lassen. Sie hätten dafür 10.000 Stimmen sammeln müssen. Das haben sie nicht getan, obwohl es mehrere Versuche dazu gab. Also gibt es keine 10.000 Unterstützungen für die Opposition. Die Demokratie auf Kuba ist sicherlich nicht so perfekt, wie es gerne sein sollte. Wenn aber rotzfreche Imperialisten ankommen und meinen, gerade sie müssten Kuba die Demokratie lehren, dann bleibt uns nur ein müdes Lächeln übrig. Verglichen mit 185 Millionen Menschen in Lateinamerika ist die Demokratie in Kuba um einiges fortschrittlicher als in diesen Ländern, die oftmals in chancenloser Not stecken. Die Alternative für Kuba wäre tatsächlich so kurz wie ernst: Sozialismus oder Muerte.
Am letzten Montag begann in Stambul ein Prozess gegen 6 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Angeklagt waren sie der verbotenen Kuriertätigkeit nach Artikel 169 des Strafgesetzbuches. Neben den anwesenden Anwältinnen waren auch zahlreiche Standesvertretungen aus England, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Spanien und europäische Vertretungen im Prozess in Stambul. Nach kurzer Dauer wurde dieser vertagt auf den 22. April. Die ausländischen Anwältinnen beantragten in diesem Prozess gegen ihre Kolleginnen aus Istanbul von dem Rechtsbüro des Volkes, Halkin Hukuk Bürosu, ebenfalls die Verteidigung übernehmen zu können. Sie sehen in dem Prozess eine Verfolgung von engagierten Anwältinnen, die bislang den Schutz der politischen Gefangenen in der Türkei vor menschenrechtswidriger Behandlung versucht haben. Die angeklagten Anwältinnen sollen Post befördert haben, so wird ihnen vorgeworfen, und dies sei zwischen ihren Mandanten im Knast und draußen nicht strafhaft, statthaft. Ob dies allerdings stimmt, das ist zu bezweifeln. Wir werden über den weiteren Prozessverlauf berichten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Februar 1993.
Resolution zur Situation bei Anhörung von Flüchtlingen im neuen Schnellverfahren. Das Recht auf Asyl ist ein individuelles Grundrecht. Mit der Anhörung vor dem Bundesamt soll den Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben werden, ihre individuellen Fluchtgründe darzustellen. Die Anhörung ist die einzige Möglichkeit, diese Gründe vorzubringen. Nach mittlerweile viermonatiger Erfahrung mit der Praxis der Anhörung durch die Begleitung von Flüchtlingen, welche uns zeitweise untersagt worden war, und durch deren Berichte lässt sich die Situation folgendermaßen schildern.
Die Flüchtlinge werden und wurden nicht bzw. nur unzureichend über das Asylverfahren und die Bedeutung der Anhörung unterrichtet. Da die Flüchtlinge in großer Zahl zu ein und demselben Termin bestellt werden, ergeben sich unnötige Wartezeiten von 3 bis 4 Stunden. Die Anhörungen weisen meist Verhörcharakter auf, Fangfragen etc. Die Flüchtlinge werden nicht gefragt, in welcher Sprache sie die Anhörung wünschen. Übersetzungsschwierigkeiten während der Anhörungen treten auf, welche sich auch in den Anhörungsprotokollen widerspiegeln. Diese Protokolle werden ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst und den Flüchtlingen nach mündlichen Rückübersetzung zur Unterschrift vorgelegt. Nach der Unterzeichnung gibt es keine Möglichkeit mehr, etwas nachzureichen oder einzuwenden. Diese Situation schränkt die ohnehin schon fast aussichtslose Lage der Flüchtlinge unzulässig ein.
Deshalb fordern wir genügend Zeit zur Eingewöhnung in die neue Umgebung und zur Vorbereitung auf die Anhörung.
Eine klare und ausführliche Beratung für alle Flüchtlinge über das Asylverfahren und die Anhörung.
Eine Staffelung der Anhörungstermine.
Die Anhörung hat in der vom Flüchtling gewünschten Sprache stattzufinden.
Eine schriftliche Rückübersetzung Wort für Wort des Anhörungsprotokolls.
Die Nachreichung von Ergänzungen zur Anhörung und von Dokumenten ist zu gewährleisten.
Eine eigenständige, ausführliche Anhörung von Ehefrauen. Letztendlich kann aber die Erfüllung dieser Forderungen an unserer Kritik an dieser menschenunwürdigen Unterbringung und Asylgesetzgebung nichts ändern. Nichtsdestotrotz müssen aber diese Forderungen umgehend erfüllt werden, um wenigstens die Mindeststandards zu erfüllen. Vor etwa 2,5 Wochen wurde aus Köln eine Roma-Frau aus Mazedonien abgeschoben bzw. dorthin zurück. Und dies trotz einigem Protest. Nun ist die Frau wieder nach Köln zurückgekehrt, allerdings nicht auf legalem Weg, sondern durch Hilfe von Unterstützungsgruppen. Der Kölner Romverein erklärte, die anhaltenden Drohungen in Mazedonien gegen Romas rechtfertigen eine solche, gegen die deutschen Gesetze verstoßende Zurückholung. Die Frau habe während ihres Aufenthalts in Mazedonien ständig in Angst vor Übergriffen gelebt. Teils habe sie sich im Freien oder in Abbruchhäusern genächtigt. Alle Freunde oder Bekannte waren aus dem Ort geflohen. Die Kölner offiziellen Behörden wollen dieser Frau nun habhaft werden. Allerdings würden sie keine besonderen Anstrengungen unternehmen. Jedoch, wenn sie sie finden, dann müsste die gesamte Familie dieses gelobte Land verlassen.
fast Erdwaffenträger. Als die IG Metall 100 wurde, da gab es von der Deutschen Bundespost keine Gedenkmarke. Doch wenn die Nachfolger von strammen Nationalisten und Antisemiten ihre Jubiläen begehen, dürfen sie mit einer Briefmarke rechnen, die sie feiert. Am 5. Mai erscheint eine 100-Pfennig-Marke, 125 Jahre Coburger Konvent, zu Ehren des 1868 unter dem Namen Coburger Landsmannschafterkonvent gegründeten, waffentragenden und uniformierten, korporierten Verbandes CC. Schon 1894 fasste diese Vereinigung den satzungsgemäßen Beschluss, keine jüdischen Studenten mehr aufzunehmen und forderte alle jüdischen alten Herren zum Austritt auf. Nach dem Kapp-Putsch 1920 beteiligten sich in Marburg 80 Coburger Landsmannschafter am Marburger Studentenchor, das am 25. März 1920 15 gefangen genommene Arbeiter, so hieß es damals, auf der Flucht ermordete. Noch 1975 klagte der Altherrenverband weinerlich, also der Altherrenverband der Landsmannschaften im Coburger Konvent Nibelungia, allerdings wurde diesen Studenten nie für ihren Einsatz gedankt. Man wird es den alten Herren noch einmal geben.
Die Nachricht vom Tod von Barbara Kistler kam gestern überraschend.
Ein Anwalt von ihr aus Zürich meldete, dass sie vor etwa 3 Wochen in dem kurdischen Gebiet von Tunceli im Kampf gefallen ist. Über die näheren Umstände ihres Todes sind wir bis heute nicht informiert. Barbara Kistler kam aus Zürich. Sie war vor knapp 2 Jahren in Istanbul bereits einmal festgenommen worden und dort dann von türkischen Spezialeinheiten gefoltert worden. Auf einer Pressekonferenz damals im Juni 1991 wurde erklärt, unter anderem von dem Anwalt von Barbara und von ihrer Mutter, dass sie von der türkischen Spezialpolizei gefoltert wurde. Auch im Fall ihrer Festnahme erfuhr damals das Schweizer Konsulat erst aus der Zeitung und erst 10 Tage später konnte sie das erste Mal besucht werden. Eine schon damals sehr zwielichtige Rolle spielte allerdings die Schweizer Bundesanwaltschaft in Bern, oder vielmehr keine zwielichtige, sondern eine eindeutige Rolle. Barbara Kistler war den Schweizer Verfolgungsbehörden in Bern gut bekannt. Sie hatte unter anderem auch Kontakt per Besuch zu Rolf Clemens Wagner, der jetzt in Deutschland so lebenslänglich als Mitglied der RAF verurteilt einsitzt. Die Akten aus der Schweiz schickte die Bundesanwaltschaft in Bern an ihre türkischen Freunde weiter. Ein Angebot an die Behörden in Istanbul, sie doch nicht allzu höflich zu behandeln. Schon damals wurde sie dann von türkischen Behörden verurteilt zu 3 Jahren und 9 Monaten. In der Zeit ihrer Haft beteiligte sich Barbara Kistler an Hungerstreiks, zum Beispiel gegen die Antiterrorgesetze in der Türkei, gegen die Einführung der Isolationshaftbedingungen im Knast von Eskişehir, und ihre Devise damals, wie aber auch schon 15 Jahre zuvor, war:
Unterwirf dich nicht. Das letzte Wort der Geschichte werden immer die Widerstandleistenden sprechen. Gegen jegliche Reaktion und Ungerechtigkeiten den Kampf zu führen, ist legitim und berechtigt.
Für diesen Kampf ist sie nun gestorben, in der Nähe von Tunceli in Kurdistan.
Ja, es fehlt noch eine Kurzmeldung, und zwar wollen wir eine Pressemitteilung dokumentieren zu einem Kongress jetzt am kommenden Wochenende. Am 12. September 1992 wurde Abimael Guzman, Führer der PCP, hier eher bekannt als Sendero Luminoso, verhaftet. Inzwischen wird er seit über 120 Tagen in Totalisolation gehalten. Nur 3 Tage nach seiner Verhaftung wurde das internationale Notkomitee zur Verteidigung seines Lebens, IEC, in London gegründet. Die Kampagne ist nun seit 4 Monaten im Gange und bereits Zehntausende von Menschen aus über 40 Ländern nehmen daran teil. Eine besondere Eigenschaft dieser Bewegung auf den 6 Kontinenten ist die aktive Beteiligung von Gefangenen, insbesondere der politischen Gefangenen. Auf der ganzen Welt gab es einen noch nie dagewesenen Sturm von Protest von Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. So wie die Stärke der Kampagne gewachsen ist, so auch ihre Aufgaben. Das Regime hat zurückgeschlagen, indem es die Rechtsanwälte verhaftet, die A. Guzman und die anderen politischen Gefangenen verteidigten. Das IEC bemüht sich jetzt auch um die Verteidigung der Anwälte dieser politischen Gefangenen. Die IEC-Gründungskonferenz wird eine seltene Zusammenkunft von vielen der Aktivisten der Kampagne aus aller Welt sein. Es sprechen unter anderem Carlos Latorre, der ist Schwiegervater von Guzman, Carol Andreas zur Rolle der Frau in der peruanischen Revolution und andere. Der Kongress findet am Samstag, den 27. Februar um 10 Uhr statt, und zwar im Effendi Kulturzentrum in Duisburg, Hochfeld, in der Adelenstraße 23. Weitere Informationen sind unter der Telefon- und Faxnummer 0203 401584 erhältlich. Wir werden in der nächsten Woche einen Bericht über diese Konferenz hier im Info bringen können.
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Februar 1993.
Heute trafen sich in Brüssel Vertreter der europäischen Stahlbarone und deren Satrapen aus der EG-Ministerialbürokratie, um in warmen Büros über das Wohl und Wehe von Tausenden von Menschen zu beraten, die um ihre Existenz bangen. Nach Ansicht dieser Herren sollen in ganz Europa Stahlbetriebe geschlossen werden, was über 50.000 Arbeitsplätze kostet. Die Hintergründe der Stahlkrise wurden im Info am Dienstag entsprechend beleuchtet. Der dort interviewte Betriebsrat des Krupp Stahlwerks in Rheinhausen, Theo Stegmann, wies dabei auch auf die verschiedenen Aktionen hin, die die betroffenen Stahlarbeiter und ihre Familien gegen den Kahlschlag durchführen wollen. So wurden gestern unter anderem in verschiedenen Stahlstandorten im Ruhrgebiet gegen die Politik der Stahlbarone demonstriert. Rund 15.000 Stahlarbeiter von Krupp und Thyssen sowie Kollegen aus anderen betroffenen Branchen haben in Duisburg die sogenannte Brücke der Solidarität besetzt. In zwei Demonstrationszügen von den Stahlwerken Thyssen und Krupp ging es mit Tiefladern und Stahlträgern auf die Brücke. Auf den mitgeführten Transparenten hieß es: Arbeit für alle und kein Kehraus beim Stahl. Eine Abordnung von Bergarbeitern der von der Schließung bedrohten Zeche Walsum bekundeten Solidarität mit den Stahlkochern. Am Nachmittag demonstrierten die Beschäftigten der Stahlwerke in Siegen und Hagen mit einem Autokorso auf der Autobahn. In Eisenhüttenstadt folgten tausende Stahlarbeiter einem Aufruf der IG Metall. Solidarität kommt auch aus anderen Ländern. In Frankreich schlossen sich ebenfalls Stahlarbeiter in der Aktion der deutschen Kollegen an. Durch einen Streik am Mittwoch wurde das gesamte Lothringer Kohle- und Stahlbecken lahmgelegt. Die Stahlarbeiter blockierten dabei die Zugstrecke Luxemburg-Paris und die dazu parallel verlaufende Autobahn. In Italien wurde gestern das in der Toskana gelegene Stahlwerk Piombino besetzt. Dazu ein Betriebsrat.
Auch bei uns kämpfen die Arbeiter. Am 24. Februar findet in den Stahlwerken ein Streik statt, denn auch wir wollen unsere Arbeitsplätze erhalten. In diesem Zusammenhang hat die Gewerkschaft die Forderung nach der 35-Stunden-Woche aufgestellt. Im Grund allerdings müsste man den Streik europaweit organisieren. Wenn Solidaritätsadressen zu unserem Streik aus Deutschland kämen, wäre das zum Beispiel gut. Auch gegenseitige Informationen wären nützlich.
Ähnliches auch in Frankreich?
Nach Angaben eines Metallgewerkschafters stehen die Stahlarbeiter vor einem neuen Entlassungsschub. Der Gewerkschaftssachverband CFDT unterstützt deshalb die Forderung nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.
Oder auch ein Vertreter der Eisen- und Stahlgewerkschaft in Britannien.
Die Arbeitsplätze werden schleichend abgebaut. Über 3000 Arbeitsplätze strich der zweitgrößte europäische Stahlkonzern British Steel innerhalb eines halben Jahres zusammen. Deshalb werden wir bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen auch die Verkürzung der Wochen- und Jahresarbeitszeit in der Stahlindustrie vorbringen. Allerdings schafft nur eine deutliche Verkürzung tatsächlich neue Arbeitsplätze.
In Belgien liegen schon Erfahrungen aus aktuellen Auseinandersetzungen vor.
Im November letzten Jahres bestreikten über 2000 Arbeiter die Schmiede von Clabecq. Als Schritt gegen den massiven Arbeitsplatzabbau und Lohnkürzungen wird die Einführung der 32-Stunden-Woche gefordert. Allerdings brauchen wir die Solidarität aller Stahlbelegschaften nicht nur aus Belgien, sondern international.
die Front der europäischen Stahlarbeiter steht. Und wir hoffen, dass der Atem lang genug ist, um gegen dieses Konzept der Stahlbarone entsprechend vorzugehen. Wollen wir uns auch dabei von der positiven Einschätzung Theo Stegenmanns anleiten lassen, der guten Mutes ist, dass der Kampf Erfolg haben wird.
Also die Stimmung wird eigentlich besser. Wir arbeiten an alternativen Betriebsräte beider Standorte, die das Überleben auch von beiden Standorten ermöglichen sollen. Und die ersten Widerstandsaktionen haben gezeigt, dass doch da mehr Mumm ist, als manche glauben.
Und diesen Mumm werden die Stahlarbeiter brauchen. Am Wochenende sind weitere Aktionen geplant. Am Samstag beginnt der Marsch auf Bonn.
Bananen. In der EG ist Deutschland das Bananenesserland Nummer 1. Seit 1989 ist die Einfuhr von sogenannten Dollarbananen in die EG von 1,7 Millionen Tonnen auf 2,4 Millionen Tonnen angestiegen. Allein die Bundesrepublik verbraucht ca. 1,3 Millionen Tonnen. Dollarbananen kommen hauptsächlich aus Mittelamerika, aus Costa Rica, Ecuador, Panama, Kolumbien, Venezuela und Guatemala. Die Bundesrepublik ist durch Adenauers Bananenprotokoll zum EWG-Vertrag von 1957, das der Bundesrepublik als Nicht-Kolonialland die zollfreie Einfuhr garantiert, Hauptabnehmerin der billigen Dollarbanane. Und, wie die ILA, die Zeitschrift der Infostelle Lateinamerika, schreibt, völlig zu Recht ist die Banane seit dem Mauerfall zum Symbol des sogenannten Freien Westens geworden. Denn in ihr bündelt sich so ziemlich alles, was die herrschende Weltordnung an der Herrschaft hält und für zwei Drittel der Menschheit unerträglich macht. Der großflächige Anbau zerstört unersetzliche Ökosysteme und verdrängt Kleinbäuerinnen. Millionen Kilogramm von Chemikalien vergiften den Boden, das Wasser und die Bananenarbeiterinnen. Die Plantagen sind exterritoriale Gebiete, in denen weder Menschen- noch Gewerkschaftsrechte gelten. Profiteure des Anbaus und vor allem des Handels sind fast ausschließlich Multis des Nordens. Der Bogen endet bei den bewusstlosen VerbraucherInnen, die durch die Tatsache, dass Bananen billiger als einheimisches Obst sind, weniger zum Nachdenken als zum Kaufen stimuliert werden.
Ein bisschen Geschichte zu diesem Streit. Die EG-Agrarminister haben vorletzte Woche nach 10 Verhandlungen den monatelangen Streit um das zukünftige Importsystem für Bananen durch einen Kompromiss beigelegt. Danach soll von Juli an die Einfuhr sogenannter Dollarbananen EG-weit auf ein Jahreskontingent von 2 Millionen Tonnen begrenzt werden, welches mit 20% Zollsatz belegt wird, das heißt 200 D-Mark pro Tonne, was insgesamt 400 Millionen D-Mark Gewinn für die EG bedeutet. Ein Jahreskontingent von 2 Millionen Tonnen bedeutet eine Drosselung von 400.000 Tonnen gegenüber dem Import im Jahre 1991. Einfuhren, die die 2 Millionen Tonnen Marke überschreiten, sollen mit einem Zoll von 1.700 D-Mark pro Tonne belegt werden.
Die vom 1. Juli an wirksam werdende Marktordnung soll in erster Linie den Absatz der Bananen aus den griechischen Anbaugebieten auf Kreta sowie auf den spanischen Kanarischen Inseln und von den französischen Departements Guadeloupe und Martinique im Binnenmarkt bevorzugen. In zweiter Linie sollen Bananen aus den afrikanisch-karibisch-pazifischen Partnerstaaten des Lomé-Abkommens, das heißt die genannten AKP-Ländern, auf dem EG-Markt einen Vermarktungsvorteil vor den Dollarbananen aus Mittelamerika erhalten. Dies betrifft vor allem ehemals französische und englische Kolonialgebiete in der Karibik.
Der Bananenbedarf Europas beträgt 3.700.000 Tonnen im Jahr. Nach den neuen Richtlinien sollen den Importeuren von Dollarbananen, wie gesagt, nur noch ein Kontingent von 2 Millionen Tonnen und dann den EG-Bananen und den AKP-Bananen jeweils 850.000 Tonnen im Jahr zugewiesen werden.
Sowohl die karibischen und die EG-Bananen waren schon immer teurer als die Dollarbananen aus Mittelamerika, weil die Produktions- und Lohnkosten höher sind. Ein Bananero, so heißen die BananenpflückerInnen, in Mittelamerika kassiert bei einer 60-Stunden-Woche Arbeit 3 bis 4 US-Dollar pro Tag. Die Lohnkosten in den ehemaligen britischen und französischen Kolonien liegen mit 6 bis 7 US-Dollar doppelt so hoch und in den Kanarischen Inseln mit 15 bis 20 US-Dollar vierfach so hoch, obwohl sich hier die Transportkosten reduzieren. Wenn sie keine deutlich höheren Preise erzielen können, sind die EG und die AKP-Bananenbauern schlecht dran.
Bei einem Preis von 2 D-Mark pro Kilo im Einzelhandel bekommen die Arbeiterinnen 11 Pfennig, 4 Pfennig den Plantagenbesitzer, 14 Pfennig den Großhändler, in der Regel eine US-Konzerne, und die Reifereien, zum Beispiel in Deutschland, wo die Dollarbananen seit 1957 zollfrei sind, bekommen 40 Pfennig pro Kilo. Der Rest sind Transport- und Anbaukosten und die Handelsspanne des Einzelhandels.
Wer verdient an den Bananen?
Das heißt, diejenigen, die große Gewinne mit dem Bananenimport machen, sind nicht nur die US-Konzernen Del Monte oder Chiquita und United Brands, sondern auch die großen Reifereien in Bremen und Hamburg, die auch reife Bananen nach Skandinavien, der Schweiz und Österreich exportieren. Ein Beispiel: Atlanta Scipio aus Bremen hat 1990 2,7 Milliarden D-Mark mit den Import und Vermarktung von Bananen und anderen exotischen Früchte umgesetzt. Die BLGSSG Meyer & Co., auch aus Bremen, hat 1991 650.000 Tonnen grünen Bananen angeladen und anschließend vermarktet. Das heißt, allein sie haben in diesem Jahr 260 Millionen Mark in Bananen umgesetzt.
Wer verliert an den Bananen?
Betroffen sind vor allem die Arbeiterinnen, die ihren Job verlieren werden, und die Dollarbananen produzierenden Länder. Sie haben in der EG bislang einen Marktanteil von 60%. Der EG-Beschluss lässt das Hauptziel dieser Länder, auch sie höhere Preise für ihre Bananen zu erlösen, ins Wasser fallen. Bisher verdienen die am Bananenhandel vor allem durch eine Exportsteuer, die ursprünglich bei einem Dollar pro Kiste lag. Auf Druck der US-Konzerne mussten sie die Steuer auf 80 Cent senken. Für Costa Rica zum Beispiel sind die Einnahmen aus dem Bananenhandel mit 500 Millionen Dollar 1991 der wichtigste Einzelposten im Budget. Wegen der gefallenen Kaffeepreise hatte Costa Rica schon 1991 seine Kaffeeexporte eingestellt. Seit Mitte der 80er Jahre nahm die Anbaufläche für Bananen von 20.000 auf 50.000 Hektar zu. Costa Rica hält den traurigen Weltrekord im Abholzen von tropischem Regenwald. Die mittelamerikanische bananenproduzierenden Länder fürchten nun Verluste von jährlich mindestens 350 Millionen Dollar und der Verlust von schon in diesem Jahr 170.000 Arbeitsplätze auf den Plantagen, in der Verpackung und in dem Transportwesen. In den nächsten 5 Jahren sollen es 600.000 Plantagearbeiterinnen und Kleinbäuerinnen ihre Existenzgrundlage verlieren. Diese Existenzgrundlage, die weniger als eine Grundlage ist und überhaupt keine Existenz sichert, wird von uns gefordert, denn wir mögen billige Bananen, die nach Pestizid schmecken, am liebsten.
Wir sind aber auch einer der großen Verlierer, denn unsere liebste Banane wird ab Juli 2,60 Mark kosten, bei einem Konsum in Deutschland von 17,5 Kilo pro Kopf im Jahre 1991.
Aber eine gute Nachricht. Die EG hat den mittelamerikanischen Ländern eine einmalige Schenkung von 254 Millionen für dieses Jahr versprochen, damit die GATT-Verhandlungen nicht platzen. Dabei wird die EG bei einer Verzollung der Bananen von 20% allein pro Jahr 400 Millionen zusätzlich verdienen.
Wir werden in weiteren Infos hier am Donnerstag, aber auch das Dienstagsinfo will sich weiter mit dem Thema beschäftigen, weil es gibt da noch sehr viele Bereiche und große Bereiche, die nicht alle an einem Info bearbeitet werden können. Ihr werdet also weiterhin über dieses Thema hier an dieser Stelle hören.
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Februar 1993.
Hintergründe der US-Aktivitäten in der Balkankrise. Als der bundesdeutsche Verteidigungsminister Rühe vergangene Woche in Washington war, fühlte er sich als spitzbübiger Schulbube, der ein großes Geheimnis ausplaudern durfte. Nach Gesprächen mit verschiedenen Vertretern des US-Außen- und Verteidigungsministeriums hätte er den Eindruck gewonnen, dass die USA eine Initiative zur Durchsetzung des Flugverbots über Bosnien starten werde. Dieser Schritt werde parallel zu den Gesprächen über den Jugoslawien-Friedensplan in New York eingeleitet, die in dieser Woche stattfinden. Auf der Pressekonferenz, auf der Rühe das Geheimnis ausplauderte, musste er schon auf Nachfrage kleinlaut zugeben, dass es wohl nur Erwägungen der US-Regierungen seien, eine unter vielen. Es musste ihm dann schon wie eine Rüge vorkommen, als dann kurz darauf die US-Regierung die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens herunterspielte. Man werde in der Frage des Flugverbots jetzt nicht drängen, hieß es aus dem US-Verteidigungsministerium. Man musste den Eindruck gewinnen, dass es der US-Regierung darum ging, die Vorfreude des deutschen Militärpolitikers auf den Einsatz von Militärverbänden gegen die Bundesrepublik Jugoslawien zu dämpfen. Rühe hoffte natürlich, im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Flugverbots an der deutschen Evex-Besatzungen an die Front zu bringen. Fast schien es auch letzte Woche so, als gäbe es eine Abstimmung zwischen der britischen und der US-Regierung, das offene Vorbrechen der Kohl-Regierung für einen militärischen Einsatz auf dem Balkan zu dämpfen. Kaum hatte nämlich Kohl die Aufhebung des Waffenembargos für die kroatisch-bosnischen Statthalter in Sarajevo gefordert, als schon der britische Außenminister Hurd in Bonn vorstellig wurde. Dort warnte er dann vor den voreiligen Aufhebung des Embargos, weil die Folgen eines solchen Schrittes für die angestrebte Befriedigung im ehemaligen Jugoslawien völlig ungewiss sei. Ein deutlicher Rüffel. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen muss man auch den von der US-Regierung initiierte 6-Punkte-Plan für die Beilegung der Bosnien-Krise sehen. Ausgerechnet der bosnische Serbenführer Karadzic nannte den wirklichen Grund für die hektischen US-Aktivitäten. Nach Bekanntwerden der US-Pläne sagte Karadzic im Belgrader Fernsehen:
Alle Leiden der Serben, aber auch der Muslime, wurden durch Ambitionen Deutschlands und der Türkei verursacht, Regionalmächte auf dem Balkan zu werden. Diese Machtansprüche widersprechen aber den Interessen Russlands und der USA. Und deswegen ist es sehr gut, dass diese beiden jetzt aktiv an der Lösung des Problems teilnehmen.
Wie stark die Beteiligung der USA nun letztlich werden wird, ist aus dem neuen Plan keineswegs abzulesen, der im Wesentlichen aus vagen Absichtserklärungen besteht. Auch der geplante Abwurf von Hilfslieferungen aus großer Höhe erweist sich zunehmend als unwirksame Propagandaaktion. So unkonkret die Pläne auch sind, so sind doch zwei Gründe zu beachten, die zu der US-Initiative zu diesem Zeitpunkt führten. Zum einen der schon erwähnte Vorstoß gegen die deutsche Dominanz. Es geht dabei sicher weniger darum, die BRD aus dem Balkan zu werfen,
also um eine stärkere Kontrolle der deutschen Balkanaktivitäten. Wer welche Einflusszonen auf dem Balkan erhält, ist offenbar noch nicht ausgemacht. Die britische und französische Bourgeoisie wird auf jeden Fall mit aller Macht verhindern wollen, dass es der BRD und dem Zusammenspiel mit der Türkei gelingt, die dominante Macht auf dem Balkan zu werden. Der zweite Grund der US-Regierung für ihren Vorstoß liegt in der veränderten Situation in Russland. Der erste Weg des von Clinton neu ernannten Sonderbotschafters Bartholomew führte nach Moskau. Dort musste er sich von dem von der russischen Regierung ebenfalls als Sonderbeauftragten für Jugoslawien kreierten stellvertretenden Außenminister Tschurkin sagen lassen, dass die russische Regierung die von den USA vorgesehene Verschärfung der Sanktionen gegen Jugoslawien und die härtere Durchsetzung des Flugverbots ablehne. Schon zuvor hatte das russische Parlament die UNO aufgefordert, Kroatien wegen Verletzungen des Waffenstillstands mit Sanktionen zu belegen und die Zwangsmaßnahmen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien aufzuheben. Immer stärker wird von der bisherigen US-hörigen russischen Außenpolitik Abstand genommen und auf eine eigenständigere Position gesetzt. In der russischen Wochenzeitung Rossiya wurde diese Position wie folgt umschrieben.
Der Westen verfolgt mit seiner Einmischung auf dem Balkan überhaupt nicht das Ziel, den Brand in Bosnien und Herzegowina zu löschen. Serbien soll geschwächt und die Schaffung eines starken slawischen Staates auf dem Balkan verhindert werden. Russland muss eine militärische Einmischung verhindern. Die Praxis darf nicht zur legitimen Gewohnheit werden, dass sich die EG in ein politisches und die UN in ein Straforgan der Weltgemeinschaft verwandeln. Die Stabilität auf dem Balkan ist die Stabilität Russlands. Und heute ist auch die Einheit Russlands schon in Frage gestellt.
Unter gewandelten Vorzeichen kehrt die Russische Republik wieder auf das weltpolitische Geschehen zurück und baut seine Position als Konkurrent des US-Imperialismus wieder aus. Damit wird auch der Balkan, der nach dem Zusammenbruch des Ostblocks an strategischer Bedeutung verlor, wieder ins Zentrum imperialistischer Interessen gerückt. Das Herantasten der USA an diesen Konflikt im Widerstreit mit dem bundesdeutsch-türkischen Bündnis auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite war daher nur konsequent.
Das Tagesinfo vom 25. Februar 1993.
Der Mann, von dem nun die Rede ist, kam vor kurzem aus der Türkei zurück und war dort unter anderem in Sachen Stefan Waldberg unterwegs. Am Dienstag wurde schon ausführlich darüber informiert.
Hans Stärken ist ein vielbeschäftigter Mann. Er war schon einmal 1957, 1958 Berater für die damalige türkische Regierung.
Übrigens habe ich persönliche Freunde seit Jahrzehnten in der Region und glaube also schon sehr genau zu wissen,
was Sache ist. Natürlich weiß er dies nicht nur für die Türkei. Er beriet auch schon die Regierung von Kamerun, Senegal, Guinea und Mauretanien. Schon früh, gleich nach dem Krieg, in dem er auch noch aktiv gewesen ist, trat er in die CDU ein. Am Eichmann-Prozess in Israel nahm er als Beobachter teil. Das verlieh ihm so viel Unparteilichkeit, dass er später im Jahre 1987 für die Kriegsverbrecher in den Niederlanden für eine Begnadigung eintrat. Hätte er dieses eigentlich auch für den Hess machen wollen, den Rudolf Hess, nur war Rudolf Hess zu dieser Zeit schon tot, als Stärken das einfiel. Er hat auch noch einige andere Titel, die wir hier nicht alle aufzählen können. Im Jahre 1989 zum Beispiel wurde er erster Vorsitzender der Freiheitlich-Türkisch-Deutschen Vereinigung für Freundschaft, Hürtürk. Die arbeitet vorwiegend mit rechten Türken zusammen. Stärken zu seiner Tätigkeit da drin?
Ich habe so viele kurdische Freunde. Ich habe sie selbst in meiner Organisation Hürtürk. In meinem Bundesvorstand hier sind drei Kurden und die arbeiten mit. Und wir arbeiten alle, die Türken, mich eingeschlossen und die Kurden dafür, dass es für die Kurden respektable Lebensverhältnisse gibt.
Also Stärken, ein versteckter Freund der Kurden? Naja. Er ist seit 1985 überdies auch noch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Dies gibt ihm zum Beispiel folgende Selbsteinschätzung.
Sie wissen, dass das Parlament das Initiativrecht hat und wenn sich meine politischen Freunde mit mir da solidarisieren und möglicherweise auch andere Fraktionen, dann werde ich einen entsprechenden Entschließungsentwurf in den Bundestag einbringen.
Deshalb wird er von einigen auch als Großmaul bezeichnet. Im Fall Waldberg, wo er ja derzeit oder vor kurzem in der Türkei gewesen ist und derzeit noch eine Initiative zu entwickeln versucht, ist er sich sogar der Rückversicherung oder der Rückversicherung der deutschen Botschaft in Ankara sicher.
Aber Sie können davon ausgehen, dass die deutsche Botschaft, die ständig in der Sache beim Außenministerium und beim Innenministerium vorgesprochen hat, sich mit meiner Aktion voll identifiziert und ich weiß, dass das auch der Außenminister so sieht.
Aber einige Probleme hat Stärken dann doch noch. Sie werden in einer anderen türkischen Zeitung auch zitiert, dass Sie Drohungen der PKK bekommen hätten.
Ja.
Was sind das genau für Drohungen?
Ja, die Plakate können Sie in meinem Wahlkreis Aachen hängen. Mein Bild, also auf einem Plakat, darunter der Mörder, der Kurde, was Saddam Hussein mit den Kurden gewollt hat, das vollendet jetzt Stärken.
Sie werden zitiert in einer Zeitung, dass Sie jetzt bei den anstehenden Neujahrs- oder Nevros-Feierlichkeiten der türkischen Regierung bzw. dem im Ausnahmezustand herrschenden türkischen Militär quasi so einen Persilschein ausgestellt hätten für eventuelle Repressalien gegenüber die Zivilbevölkerung.
Da habe ich mich nicht mit einem Wort dazu geäußert. Das sind Nachrichten aus Köln. Da ist ja auch gestern gesagt worden, die PKK solle jetzt die Urlaubsorte, die nicht im Kurdengebiet liegt, mit Terror überziehen, damit keine Deutschen dort in Urlaub hinfahren werden. Ich überlege mir, wenn sich diese Dinge bewahrheiten, einen Strafantrag zu stellen.
Stärken will also den Staatsanwalt einschalten. Nun sind Sie allerdings bei Ihrer Reise auch begleitet worden von dem türkischen Innenminister, dem obersten Polizeichef der Region und ich glaube auch dem Supergouverneur. Das ist ja häufig dann eine Schwierigkeit, sich dann nur von der einen Seite zu informieren.
Also darf ich dazu sagen, ich kenne die Türkei ziemlich wie meine Westentasche. Ich bin über 30 Jahre, ich weiß nicht wie oft, in der Region gewesen. Ich kenne das Problem zu einem Zeitpunkt, als die Menschen sich untereinander in den verschiedenen Ethnizitäten, darunter auch die Syrianis, also die Christen, auch teilweise gegenseitig befehdet haben. Aber nun hat man nun wirklich mal eine sehr weitgehende Demokratie, die sich darum kümmert, mit einem kurdischen Menschenrechtsminister in Ankara, die kämpfen.
Ja, das hatten wir schon gehört. In Bosnien war Stärken auch unterwegs im Dezember des letzten Jahres. Dort entging er nur knapp, so schreibt jedenfalls die Zeitung Die Welt, einem gezielten Maschinengewehrfeuer, als er mit einem Schützenpanzer der UNO unterwegs war. Das ermuntert ihn jetzt, den Stärken der amerikanischen Strategie in Bosnien wohl voll zuzustimmen. Eine Erkenntnis ist aber doch erstaunlich von Stärken, womit er dann indirekt wohl die Reise von Stefan Waldberg in die dortige Region auch legitimiert.
Ich würde überhaupt empfehlen, dass man die Informationen über diese Dinge viel umfassender zunächst einmal eintreibt, ehe man nun aufgrund sehr sektoraler Informationen ein Urteil fällt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Februar 1993.
Der Vater kam gerade von der Teilnahme am Hungerstreik in Brüssel zurück. Dort waren am 24. Januar 1993 Parlamentarier des kurdischen Exilparlaments vor europäischen Gremien zusammen mit vielen anderen Kurdinnen und Kurden in die Öffentlichkeit getreten. Um was es ging, schildert die Tochter aus der Familie.
Also, der eine ist, weil die Dörfer haben so
bombardiert,
also brennt, ja, brennt, kurdische Kinder umgebracht und Frauen, Männer, ja, umgebracht, das ist eins. Also auf Türkisch, diese Männer heißen Kontorgeriller, ja, und die heißen, wenn die bleiben zu Hause, die haben keine Soldatsachen an oder sowas, ja. Die bleiben zu Hause, die sehen, wer Kurden ist, ganz gut, so wie PKK, ja? PKK-Leute, ja? Die... Also so gute Leute, ja?
Etwas Schwierigkeiten mit der Übersetzung. Der Hungerstreik richtete sich auch gegen die Kontergerilla, die gezielt Persönlichkeiten des Landes in Kurdistan ermordet. Er richtete sich auch gegen die Waffenlieferungen an der Türkei und forderte auf, eine internationale Delegation des Europaparlaments und der verschiedenen Nationalparlamente nach Kurdistan zu übersenden.
Also wir wollen nicht, dass wir mit, wir wollen Krieg machen mit Pistole oder mit Waffen, mit Gewehr. Wir wollen, dass wir so, ja, sitzen und von Kurden sprechen, so, ja. Wir wollen nicht Krieg machen und so brennen oder Kinder umbringen
oder Frauen umbringen. Auch kämpfen mit Waffen. Wir wollen demokratische Sprachen, so, und dann, was hat für Kurden Recht, und dann geben.
So hörte sich an bei einer kurdischen Flüchtlingsfamilie in Kensingen. Der Mann war gerade aus Brüssel zurückgekommen, wo er sich über 30 oder knapp 30 Tage an dem Hungerstreik beteiligt hatte. Die internationale Beachtung, die jenseits der deutschen Medien dieser Hungerstreik gefunden hatte, hat sie dazu bewogen, den Hungerstreik dann abzubrechen und auch darauf zu hoffen, dass europäische Länder sich nunmehr verstärkt mit den Verhältnissen und den Menschenrechtsverletzungen in der Türkei beschäftigen.
Wir wollen nicht, dass, jemand Türken hilft, ja? Dass die Waffen gibt und Munitionen gibt. Und
die kurdische Familie mit 8 Kindern, das 9. ist unterwegs, kommt aus Hendek, einem ganz kleinen Dorf nahe der irakisch-syrischen Grenze. Wie sieht es heute dort aus, in der Gegend, aus der diese Familie kommt?
Wir haben gestern in der Türkei angerufen, ja. Die haben erzählt, dass Hubschrauber kommt, so brennt Häuser, ja.
Bomben, ja.
Und ist auch brennt, oder? Mhm. Brennt mit Hubschrauber, brennt die Dörfer. Mhm. Also Dörfer sind mindestens immer Kurden sind drin, ja?
Mhm.
Und alle.
Und ist das dort, wo ihr wohnt?
Der Dorf heißt Ormanici,
und dieses Ormanici liegt 7 Kilometer von der Heimat entfernt, wo die kurdische Familie 1989 weggegangen ist. Seit 1989 ist sie in Deutschland. Und die Nachrichten aus ihrer Heimat sind sehr bedenklich.
Wir haben gesagt, wie geht's euch? Die haben gesagt, wir wissen nicht, wann wir sterben. Ja. Wir sagen vielleicht morgen oder sowas, ja? Wir haben Angst.
Warum ist die Familie Kara Aslan geflohen?
Die Türken haben zu uns gesagt, ihr müsst Dorfschützer sein, ja? Und wenn wir Dörfschützer werden, dann PKK sagen, warum, wie. Das, wir können nicht Dioschitzer sein. Mhm. Und wir, wenn wir nicht Dioschitzer sein, die Türken sagen, ihr müsst das machen. Mhm. Die haben gesagt, ihr müsst Dioschitzer sein, die Türken haben gesagt. Mein Vater hat gesagt, nein, und er ist weggegangen. Drei Tage ist weggegangen. Mhm. Und meine Mutter ist verhaftet geworden, ja.
Die Frau wird in Geiselhaft genommen, bis der Mann aus den Bergen zurückkehrt. Was passiert mit ihr auf der Polizeistation?
Also die haben gesagt, bis dein Mann nicht kommt, dann wir lassen dich nicht gehen. Die waren Männer und waren Soldaten. Also wenn mein Vater nicht dort gewesen, ja, es kann das wissen wir nicht, es kann sein, dass schlagen, ja, das wissen wir nicht, ja.
Und dann kam der Vater zurück und dann ist sie wieder freigelassen worden?
Ja. So, meine Mutter hat schon gesagt, warum nehmt ihr mit, ja? Nehmt mich mit. Die kleinen Kinder sind zu Hause geblieben und meine Mutter ist festgenommen und ins Gefängnis genommen. Die haben gesagt, bis wegen deinem Mann, bis dein Mann nicht kommt, dann lassen wir dich nicht frei.
Bedreddin Karaaslan wird hier nun gezwungen, für die Türkei als Dorfschützer tätig zu werden. Schon früher war er einmal für die türkischen Behörden so gefährlich, dass sie ihn ins Gefängnis steckten und dort folterten. Nun sollte er Dorfschützer werden und damit kam er in einen Gewissenskonflikt und der ist symptomatisch für viele kurdische Flüchtlinge.
Waffensoldaten nicht geben, dann PKK schießt und so und für Familie. Und wenn wir
Dorfschützer werden?
Wenn wir nicht Dorfschützer werden, die Türken schießen.
Probleme.
Das war Probleme. Also zwischen zwei, ja.
Deswegen?
War Dorfschützer. Und,
ja, aber er war Dorfschützer.
Drei Monate lang musste er das sein. Er hat uns das mal ganz eindrücklich an einem langen Abend erzählt, wie eigentlich auch der Kontakt war. Es war nahezu jeden zweiten Abend eine Gruppe von Guerilleros in ihrem Haus. Sie wurden unterstützt mit Lebensmitteln, um überhaupt nun existieren zu können. Damit war eigentlich ständig die Diskussion geführt worden. Und diese Fragen und diese Drohungen war eine ständige Diskussion über diese ganze Zeit. Und irgendwann war es plötzlich halt mal zu viel.
Schlussendlich, im August 1989, geht die Familie weg.
Wir haben einen Mann gesehen, ja. Wir haben 20 Millionen ihm gegeben, dass er sagt, ich bringe euch in Deutschland. Ja, nicht Deutschland, ganz Deutschland, aber ja.
In die Grenze.
Ja, in die Grenze, ja. Und wir haben 20 Millionen ihm gegeben und er sagte, ich weiß Weg von so Weg, ja. Wenn so Grenze ist, ja, ja,
so,
ja, dann wir sind mit in Berge gelaufen, ja, die Kinder haben wir getragen und wir sind in Berge gelaufen, wenn Grenze, ja. Grenze ist, oder?
Ja, Kontrolle.
Ja, wenn Kontrolle ist, ja, Grenze. Wo Grenze ist, dann wir sind in Berge gelaufen.
Nach 20 Tagen kommt die Familie in Deutschland an, in Karlsruhe, stellt dort einen Asylantrag bei der zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge. Noch heute ist der Eindruck der Familie über die Flucht und auch der Eindruck über die gegenwärtige Situation eminent.
Unbedingt, wir gehen nicht in die Türkei, wir können auch nicht in die Türkei gehen.
Ein scharfer Einzelrichter am Verwaltungsgericht in Karlsruhe, ein Dr. Wenig, ist da ganz anderer Ansicht. Vor kurzem hat er beurteilt, das Asyl wird abgelehnt. Er negiert, dass die Frau im Knast gewesen ist, er negiert, dass der Mann gefoltert worden ist, er stellt zeitliche Unterschiede fest
die Unglaubwürdigkeit des Vaters Kara Aslan bestätigen. Der Beschluss ist unanfechtbar.